Was für ein bewegendes Lied. Diese Tiefe, diese Erfahrung, die in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Vielen Dank, Steffi, dass du auch den Hintergrund uns nochmal ein Stückchen mitgegeben hast, um dieses Lied noch tiefer zu verstehen in seiner ganzen Tiefe. Und Nils, vielen Dank für dieses starke Zeugnis. Gott hört Gebet. Gott hört Gebet. Das ist doch unsere aller Hoffnung. Das ist unser Glaube, das ist das, was uns ins Gebet geradezu zieht und treibt, weil wir doch glauben, Gott hört unser Gebet. Und ich bin so dankbar, dass das nicht Erfahrungen sind aus früheren Tagen, dass man das auch mal irgendwann erlebt hat, dass Gott Gebet erhört, sondern dass das eine Erfahrung ist, die wir jeden Tag machen können. Sicherlich nicht immer in gleicher Intensität, aber dass Gott Gebet erhört, ich höre immer wieder davon. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Erfahrung machen. Gott hört Gebet. Was für eine starke Ermutigung, dran zu bleiben eben am Beten. Dran zu bleiben an dem Glauben, dass dein und mein Gebet tatsächlich einen Unterschied macht. Dass dein und mein Gebet etwas auslöst und bewirkt. Dass dein und mein Gebet Not wenden kann. Was für eine Hoffnung, was für ein Glaube. Lasst uns festhalten daran und nicht aufzuhören zu beten. Gerade wir drücken im Gebet unser Vertrauen, unser Zutrauen Gott gegenüber aus, dass er doch kann, dass er will und dass wir ihm das zutrauen, dass er auch handeln will. Aber, ich bin mir sicher, die meisten von uns kennen auch dieses Aber. Und vielleicht haben wir auch bei wunderbaren Gebetserhörungen, die wir gehört haben, die gesagt wurden, schnell auch ein Aber im Kopf. Aber wie ist das bei mir in der Situation da? Irgendwie hat Gott da nicht gehört. Hört Gott wirklich alle unsere Gebete? Diese Erfahrung kennen wir sicher alle, dass diese Anfrage uns berührt, uns verunsichert. Gott, hörst du wirklich alles? Ich will nur kurz sagen, mit dieser Erfahrung stehen wir nicht alleine da. Es ist nicht die Erfahrung, die einzelne wenige machen, die haben es vielleicht nötig, in Anführungsstrichen. Nein, das ist die Erfahrung großer geistlicher Männer und Frauen in der ganzen Geschichte, sogar in der Bibel. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Betet, schreit geradezu ein David in Psalm 13. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Eine Erfahrung von dem großen David. Wir sind mit dieser Erfahrung also nicht alleine. In guter biblischer Gesellschaft sozusagen befinden wir uns. Aber trotzdem, so richtig tröstlich ist das auch nicht. Denn nichts ist doch entmutigender und frustrierender für unser Gebetsleben, ja für unser ganzes Glaubensleben, wenn wir den Eindruck haben, Gott antwortet nicht. Gott hört doch gar nicht auf unser Gebet. Allein zu wissen, wer weiß, ob Gott wirklich dieses Anliegen so erhört, wie ich es mir wünsche oder wie es der andere wünscht, für den ich beten soll. Wer weiß, ob Gott das überhaupt will. Der macht doch eh, was er will und was dran ist. Allein das verunsichert uns, zieht uns vom Gebet weg. Darum ist es wichtig, dass wir uns dieser Frage ganz bewusst auch im Rahmen dieser Beten- und Fastenwochen stellen. Beten und Fasten und wenn Gott nicht antwortet, nicht erhörte Gebete schmerzen. Warum ist das eigentlich so? Man könnte doch sagen, Mensch, halten wir uns doch mal vor Augen, wer sind wir? Wer ist Gott? Der große, souveräne Gott, warum sollte der auf mein Gebet hören? Warum sollte der Herr aller Herren, der König aller Könige tun, worum ich ihn gerade bitte? Wer sind wir? Gebet ist doch auch kein Automatismus, wie so ein alter Kaugummiautomat. Oben Gebet rein, unten kommt Erhörung raus. Und wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert mit der Münze, vielleicht kennt ihr das noch, da hat man sie ein bisschen gerieben an dem Automaten oder angehaucht und dann nochmal versucht, ja, dann hat es geklappt. Als wenn Gebet nur richtig angewendet werden muss, dann funktioniert es. Nein, Gebet funktioniert nicht. Gebet ist kein Automatismus, kein Automat. Gebet, das ist ein Gespräch, ein Dialog Nicht nur ein Monolog, sondern ein Dialog mit dem lebendigen Gott, mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren. Wie es gestern in der Losung zum Beispiel hieß, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dieser unvorstellbar große, allmächtige Gott ist es, zu dem wir beten. Und dieser große, unvorstellbare Gott ist doch eigentlich nicht verpflichtet, das zu tun, was ich mir gerade wünsche oder worum ich bete. Wenn ich mir das vor Augen halte, warum schmerzen Gebete dann nur? Das liegt an etwas, was ich jetzt noch unterschlagen habe und was ganz wichtig dazugehört. Das liegt an den unglaublichen Verheißungen und Zusagen, die die Bibel uns gibt. Und nicht zuletzt Jesus Christus selbst. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann, damit es auch noch der Letzte versteht und nicht dran zweifelt, wiederholt Jesus das nochmal. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der wird finden. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch geschenkt werden. Alles. Wenn Jesus doch nur etwas weniger vollmundig über das Beten gesprochen hätte, so nach dem Motto, du kannst Gott immer alles sagen, keine Frage, aber du musst es schon ihm überlassen, wie er das Ganze sortiert, wie er das macht. Ich glaube, dass wir dann ein bisschen mehr nachvollziehen könnten, warum Gott vielleicht nicht jedes Gebet erhört. Es wäre vielleicht leichter zu ertragen, verständlicher, warum Gott nicht alle unsere Gebete erhört. Aber gerade angesichts dieser großen Verheißung schmerzen uns unerhörte Gebete einfach. Sie greifen unser Vertrauen zu Gott an. Sie verletzen uns tief in unserem Vertrauen, in unserer Glaubensbeziehung, wenn Gott nicht antwortet. Nicht erhörte Gebete haben die Kraft, ja, uns vom Gebet wegzutreiben, und manchen treiben sie auch von Gott weg. Denn sie lassen uns zweifeln an Gottes Zuverlässigkeit, an der Wahrheit seiner Worte. Kann ich mich wirklich auf ihn und seine Worte verlassen? Warum erleben wir unerhörte Gebete, und wie können wir dennoch weiter zuversichtlich beten und fasten? Ich möchte jetzt keine Liste aufzählen und aufstellen, welche Gründe es da alles geben kann, und diese Gründe vielleicht noch weiter befolgen, und wir müssen uns am Ende selber raussuchen, welcher Grund könnte bei mir vorliegen, warum Gott dieses oder jenes Gebet nicht erhört hat. Ich will nur mal nennen, was man da so auch nennen kann. Gottes Uhren ticken einfach anders. Mit anderen Worten, wir wissen ja nicht den Zeitpunkt, wann Gott handelt und wie er handeln wird. Gottes Uhren ticken anders. Oder manchmal ist es auch Schuld, eigene böse Absichten, die uns blockieren. Im Jakobusbrief lesen wir mal, wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ein Grund, warum Gott Gebet manchmal nicht antwortet oder nicht hört. Oder wir bitten Gott um Dinge, die wir selbst eigentlich tun können. Ich denke da zum Beispiel an einen jungen Mann, kräftigen Mann, der mich ab und an mal aufgesucht hat in Flensburg und um Gebet gebeten hat. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, du Samuel, bete mal für mich, der Arzt, ich komme gerade vom Arzt. Und der sagt, dass bei mir das sein könnte, dass ich an Diabetes erkranke. Und wenn ich ihn so ansehe, dann denke ich, ich glaube, ich muss eher dafür beten, dass du anfängst, deine Ernährung mal ein bisschen umzustellen. Also auch das ist ein Grund, warum Gott manchmal Gebet nicht erhört. Aber nun werde ich aufhören. Man könnte diese Liste noch weiter beliebig fortführen. Ich möchte vielmehr eine andere Spur verfolgen. Ich möchte nämlich in dieser Spur bleiben, was Gebet doch vor allem und zuerst ist. Und was das mit dem Gebet macht, mit den unerhörten Gebeten. Gebet ist kein Wünsche-Erfüllautomat, sondern Ausdruck einer lebendigen Gottesbeziehung. Eine lebendige Beziehung erkennt man daran, dass man miteinander redet, im Gespräch ist, dass man auch aufeinander hört. Was sagt der andere? Wie denkt der andere über mich oder über gewisse Dinge? Manchmal kann diese Kommunikation auch ein bisschen lauter geführt werden, sie kann uns in einen Streit führen. Immer noch besser, als wenn das Gespräch zum Erliegen kommt. Kommunikation hilft und dient, dass wir einander besser kennenlernen, dass wir uns verstehen. Wie denkt der andere? Wie tickt der andere? Wie ist der andere eigentlich drauf? Kommunikation führt dazu, dass man sich besser kennenlernt. Das gilt für alle unsere Beziehungen. Und wenn wir dieses Grundverständnis auch auf das Gebet übertragen, dann heißt das Beten als Reden und Hören auf Gott, hilft uns, dass wir Gott und dass wir uns selbst in dieser Beziehung immer mehr kennenlernen. Dass ich immer mehr verstehe, wer ist eigentlich dieser große Gott? Wie denkt er? Was denkt er? Was will er eigentlich? Und gleichzeitig lerne ich auch mich immer mehr kennen, wer ich bin. Wie denkt er, der Schöpfer des Lebens, über mich, über uns und unsere Welt? Gottes Umgang mit meinen Gebeten kann und ist sicherlich oft auch eine Schule dafür, dass wir ihn und uns besser kennenlernen. Helmut Thielicke hat mal diesen Satz gesagt: Wir lernen, dass der größte Segen des Betens nicht darin liegt, dass wir nun das ganz Bestimmte und Erbetene auch bekommen, sondern das glückhafte Geschenk des Betens besteht darin, dass wir nun die Gemeinschaft des Vaters bekommen, dass er uns sein ganzes Herz zum Geschenk macht, dass wir alles aus seinen Händen nehmen können. Das sagt er mal in seiner Predigtreihe über das Vaterunser. Es ist also nicht das große Ziel, möglichst viele Gebetserhörungen vorweisen zu können, einzufahren, sondern das Ziel unseres Betens ist es, Gott als diesen Vater im Himmel immer mehr kennenzulernen, sein Vaterherz immer mehr kennenzulernen. Und da kann manchmal keine Antwort auch eine Antwort sein. Ich will unser Gebetsleben mal mit einer Ampel vergleichen. Da gibt es Grünphasen. Grünphasen im Leben. Menschen erleben im Gebet erstaunliche Dinge mit Gott. Immer wieder scheinen sie oder machen sie die Erfahrung, Gott hört auch auf die simpelsten, die einfachsten Gebete. Angefangen bei dem Gebet um das passende Wetter für eine Familienfeier, um den letzten freien Parkplatz, den man in der Straße braucht, obwohl die Straße doch immer überparkt ist, dass man den richtigen Zeitpunkt gefunden hat für ein richtig tolles Schnäppchen und so weiter und so fort. Also man könnte da eine Menge Dinge aufzählen. Menschen erleben eine ganze Reihe manchmal von solch erstaunlichen, ja nicht unbedingt lebensnotwendigen Dingen, aber wo man denkt, wow, was ist denn das, was dieser Mensch da oder diese Person da erlebt? Und in dieser Grünphase kommen dann auch diese Dinge, Erfahrungen mit dazu, dass lebensnotwendige, lebensentscheidende Dinge auch erhört werden, die passende Arbeitsstelle gefunden wird, eine Prüfung gelingt, Heilung von Krankheit erfahren wird, bei einem selbst oder indem wir für andere beten. All das sind starke, mutmachende Erfahrungen, die uns vielleicht gerade am Anfang unseres Glaubenslebens aufmerksam machen auf einen lebendigen Gott, der da ist, der Kraft hat und der willens ist, in unseren Alltag einzugreifen, unseren Alltag zu gestalten, mit dem wir rechnen dürfen und keine Frage zu groß oder zu klein ist, die uns in unserem Alltag bewegt. Vielleicht ist diese Art grüne Welle, besonders in der Kennenlernphase dieses großen Gottes, eine besondere Erfahrung. Da läuft's einfach. Dann gibt es vielleicht auch diese Erfahrung, dass die Ampel, oder dann die Erfahrung, dass die Ampel irgendwie auf gelb geht. Da gerät durchaus mal was ins Stocken, da läuft dann nicht mehr alles so glatt und einfach. Man muss mit einem Mal etwas warten, bis wir den Eindruck haben, ah, okay, doch, Gott hat mich doch nicht vergessen. Oder manche von den eher weniger lebensentscheidenden Dingen erfüllen sich irgendwie auch komischerweise nicht, obwohl man doch ein paar Mal dafür gebetet hat oder auch andere dafür gebetet haben. Gelb, da gerät was ins Stocken, da läuft irgendwie was nicht mehr ganz so. Und dann, die Ampel ist auf Rot. Spätestens jetzt gibt es Irritationen. Gott, was soll denn das? Was ist los? Stimmt was nicht? Stimmt was mit dir nicht? Oder stimmt was mit mir nicht? Was hast du vor? Was ist los? Hast du was anderes mit mir vor? Solche Fragen kommen dann in dem Moment hoch, wenn es eben nicht mehr einfach so glatt durchläuft. Durch viele Gebetserhörungen dürfen wir erleben, Gott ist real und lebendig, ja, dass wir mit seiner Kraft und Liebe in unserem Alltag und Leben wirklich rechnen dürfen. Aber spätestens, wenn die Ampel auf Rot geht, sozusagen, fangen wir an, die tiefer gehenden Fragen zu stellen. Gott, wer bist du? Was soll das? Was hast du vor? Und ich fange an, darüber nachzudenken, Gott, was willst du eigentlich? Hast du was anderes vor? Ist dein Wille vielleicht doch ein bisschen anders als mein Wille, als das, was ich mir gerade wünsche? Wer bist du eigentlich? Ich spüre, Gott ist irgendwie immer auch noch der ganz andere, der größere, den ich nicht ergründen, nicht verstehen und begreifen kann. Die Ampel steht auf Rot und diese Erfahrung wecken solche Fragen, tiefen Fragen. Und sie bergen die Chance, Gott immer mehr kennenzulernen. Gott, wer bist du eigentlich? Und wer bin ich eigentlich? Und ich lerne mich in dieser Beziehung eben auch immer mehr kennen. Wer bin ich eigentlich? Worum geht es dir in meinem Leben doch eigentlich? Geht es dir darum, dass du meine Wünsche möglichst alle und möglichst viele davon erfüllst? Oder müssen wir vielleicht doch umdenken, umlernen? Gott, geht es nicht vielmehr um deinen Willen? Was willst du eigentlich, dass ich ihn tue oder danach lebe? Was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Jesus hat in Johannes 15 gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wenn er das so sagt, dann macht er deutlich, er hat ein Ziel, ein Anliegen, eine Absicht, einen Plan mit uns, mit meinem, mit deinem Leben. Dazu hat er uns gerufen und berufen in seine Nähe, damit die Dinge, die bleiben, die Ewigkeitswert haben, uns immer größer werden, immer mehr beschäftigen und bewegen. Wenn die Ampel auf Rot steht in unserem Gebetsleben, werden, wie gesagt, solche Fragen wach. Gott, was ist dein Ziel eigentlich, deine Berufung, dein Plan für unser Leben? Unser Gebet und die Erfahrung, die wir damit machen, wollen uns helfen, Gott und uns selbst immer mehr kennenzulernen. Und wenn Gott auf meine Gebete scheinbar nicht antwortet und sie nicht erhört, wie ich es mir wünsche, dann nicht, weil Gott willkürlich handelt, mal so ist und mal anders, sondern dann möchte er uns damit auch etwas sagen, was unsere Beziehung angeht. Das ist mein großer Glaube, dass Gott uns in dieses Vertrauen hineinführen möchte. Und vielleicht spürt ihr, merkt ihr, ich will nicht diesen Weg gehen, schnelle Antworten zu geben. Warum hört Gott manche Gebete nicht? Sondern ich möchte diesen Weg gehen, der uns in das Vertrauen, in ein tieferes Vertrauen zu Gott hineinführt, gerade auch mit den Erfahrungen, die wir alle kennen, wenn Gott unser Gebet nicht hört. Es vertieft unsere Beziehung. Und wenn ich das so sage, dass diese Erfahrung unsere Tiefe, dass wir Gott kennenlernen, auch und gerade durch nicht erhörte Gebete, und diesen Gedanken wollte ich jetzt, unsere Beziehung werden in die Tiefe, unsere Gottesbeziehung wird in die Tiefe geführt, dass wir wachsen darin, was sich in der Tiefe bewährt. Und wenn ich das so sage, was sich in der Tiefe bewährt, dann denken viele von uns sicherlich daran, ja, ich muss mich ja sehr wahrscheinlich bewähren, diese Prüfung bestehen, ich muss standhalten, ich muss stark genug sein. In dem Wort bewähren steckt das Wort bewahrheiten drin oder auch Wahrheit. Und ich frage mich, wer muss sich eigentlich in der Krise bewahrheiten, bewähren? Dass wir stark sind, dass ich stark bin und in jeder Situation Glauben bewahren kann, dafür kann ich niemals meine Hand ins Feuer legen, wie man das so sagt. Das weiß ich nicht. Ich bezweifle das ganz groß an. Dass ich der starke Mann bin, so stark, glaubensstark bin, dass ich mich bewähren könnte, dass die Wahrheit meines Lebens die ist, ich bin ein starker Glaubensmann. Die Wahrheit sieht doch ganz anders eher aus. Dass mich nicht erhörte Gebete, dass mich die Not von Menschen zutiefst auch erschüttern kann und auch Gottes Beziehung, die Gottesbeziehung in Frage stellen kann. Wer oder was muss sich also bewahrheiten und bewähren? Welche Wahrheit will in der Tiefe aufleuchten. Nicht, dass wir die großen Glaubenshelden sind, sondern es ist diese andere Wahrheit, dass Gott auch in der Tiefe immer noch da ist, dass auf ihn Verlass ist, dass wir, Wahrheit hat mit Verlässlichkeit zu tun, dass wir uns auf ihn immer noch in allem hundertprozentig verlassen können, auch wenn wir uns verlassen fühlen sollten und die Dinge nicht mehr verstehen und nachvollziehen können. Wir können uns verlassen, weil er es zugesagt hat. Wenn Gott uns also durch tiefe Täler führt, manche sogar sehr tiefe und dunkle Täler, dann lasst uns nicht aufhören, gerade dann nach Gottes Wahrheit zu suchen, dass er dennoch und trotzdem da ist, sich verherrlichen will, auch in der Not. Vielleicht mutet er uns deshalb manche Krise, manche nicht erhörte Gebete zu, gegen die wir eigentlich anbeten, weil sich gerade darin seine Kraft und Hilfe, wie es in dem Lied deutlich wurde, seine Gnade und Liebe bewahrheiten will. Und das ist es, was unseren Beziehungen Tiefgang gibt. Unsere Beziehung zu Gott gewinnt durch die Tiefen Tiefgang. Wie bei Schiffen. Schiffe bekommen Tiefgang, indem sie beladen, belastet werden. Auch unser Leben bekommt Tiefgang, gewinnt an Tiefe, nicht durch Oberflächlichkeit, sondern durch Lasten. Lasten, mit denen Gott uns nicht niederdrücken will, sondern zu reiferen, gefestigteren Persönlichkeiten macht, die den lebendigen Gott immer mehr entdecken und erfahren, Gott ist da, auf ihn ist Verlass, auch da, wo es nicht so aussieht. Gerade die schweren Zeiten bergen dieses Geheimnis, dass Menschen darin Gott viel näher erlebt haben. Hiob in der Bibel am Ende sein Zeugnis, Gott, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Nun aber, nachdem Gott ihm im Leid begegnet war, nun aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen, habe ich dich erlebt. Oder David in Psalm 68, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Dieser Vers fängt übrigens mit einem Gelobt sei Gott an. Gelobt sei Gott, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, auch in den Tiefen. Trotzdem, es sind keine leichten Zeiten. Schwere Zeiten sind und bleiben schwere Zeiten. Dunkle Täler bleiben dunkle Täler. Aber sie laden uns ein, gerade dann, sich nicht von diesem Gott abwenden, sondern gerade dann, wenn Gott nicht antwortet, gegen den Gott, der mir fremd wird, anzubeten. Gegen den Gott, der mir fremd wird, anbeten. Das ist biblische Klage. Obwohl ich Gott nicht verstehe, will ich an ihm festhalten. Gott, du hast doch gesagt. Und warum erlebe ich das nicht? Wie lange die Klage der Bibel in den Psalmen? Wie lange? Und wenn ich so an Gott festhalte, selbst im Leid oder in den schweren Zeiten, dann steckt da auch was von Anbetung drin. Gott anbeten, nicht weil ich seine Gedanken und Wege durchschaue und alles verstehen kann, sondern weil ich vertrauen will. Gott, du weißt, was du da tust. Ich will glauben, du hast dennoch alles unter Kontrolle. Und auch wenn deine Wege und Gedanken so viel höher sind, so weiß ich, dass es im Tiefsten, will ich glauben, dass es im Tiefsten nicht Gedanken des Leides sind für uns, sondern Gedanken des Friedens und der Zukunft und der Hoffnung. Gegen den Gott, der mir fremd wird, anbeten. Warum können wir das tun? Sollen wir das tun? Woher nehmen wir die Kraft, den Glauben dazu? Die Kraft, das zu glauben, dass Gott auch in der Krise dennoch da ist, auch gerade in den nicht erhörten Gebeten. Die Kraft zu solcher Anbetung, selbst in den schweren Zeiten, finden wir bei Jesus Christus. Denn im Herzen des Evangeliums, im Herzen, in der Mitte der guten Nachricht von Jesus steht ein nicht erhörtes Gebet. Das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch des Leids von mir. Aber doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dreimal betet Jesus dieses Gebet. Und Gott, der Abba, der liebende Vater im Himmel, hat dieses Gebet nicht erhört. Nicht so, wie Jesus es hier sich wünschen würde. Jesus musste den Weg ins Leiden und Sterben gehen. Und wie gut. Diesem nicht erhörten Gebet von Jesus verdanken wir all unsere Hoffnung, dass da, wo wir am Ende sind, Gott es eben noch lange nicht ist. Dass da, wo es so aussieht, dass alles zu Ende ist und auch unsere Hoffnung eher begraben werden muss, dass sie am Ende zu neuem Leben erwachen kann. Durch Jesus, durch die Erfahrung, die wir bei Jesus sehen. Und letztlich finden wir hier den Grund für den für diesen, ich möchte sagen, unglaublichen Glauben, dass denen, die Gott lieben, am Ende alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ein schweres Wort, aber es ist ein so starkes Hoffnungswort in der Krise, in den Fragen, wo uns alles durcheinander geht. Wo wären wir, wenn Jesus der Gang nach Golgatha erspart geblieben wäre? Wo wären wir mit all dem, was uns bedrückt und bewegt, mit unserer Not, mit unseren Fragen, mit unserer Enttäuschung, mit unserer Schuld? Worin würden wir den Grund unserer Hoffnung finden, dass unser Hoffen und Harren uns eben doch nicht zu Narren hält, sondern dass es diesen Tag geben wird, wo alles Leid am Ende überwunden wird, Gott abwischen wird alle Tränen, wo das Durcheinander und die Herrschaft des Bösen für alle Zeit gebrochen wird und Gottes Liebe und Herrlichkeit ungetrübt aufstrahlen werden in Gottes Reich. Aus der tiefsten Verzweiflung dieses nicht erhörten Gebetes von Jesus erwächst diese lebendige Hoffnung, dass Gott trotzdem und dennoch Heilsgeschichte schreibt mit dir und mir. Auf der Grundlage dieses Gebetes, dieses nicht erhörten Gebetes. Jesus am Kreuz, das ist der letzte, das tiefste Ja Gottes zu seiner unzerstörbaren Liebe zu uns. Auch und gerade in dem Schmerz und der Enttäuschung mancher nicht erhörten Gebete. Unser Gebet, gerade auch unser Dranbleiben am Gebet, auch und gerade dann, wenn wir Gott nicht verstehen, hat die Kraft, uns in eine tiefere Gottesbeziehung hineinzuführen. Und diesen lebendigen Gott, den wir wohl nie ganz verstehen werden in dieser Zeit, aber dem wir immer voll und ganz vertrauen dürfen, diesen Gott immer mehr kennenzulernen als liebenden Vater im Himmel. Und dazu möchte ich uns einladen, auch mit der nächsten Woche, mit der weiteren Woche beten und fasten. Auch dann, wenn Gott scheinbar nicht antwortet. Wenn es so aussieht, als wenn Gott nicht antwortet, als wenn durch nicht erhörte Gebete eher Türen zugehen, so gibt Jesus uns die Hoffnung, dass unser Dranbleiben an Gott, unser Anbeten gegen den mir fremd gewordenen Gott, doch Türen öffnet. Die Tür zu Gottes Vaterherz. Die Tür zu einer neuen, tiefen, in die Tiefe gehenden Beziehung zu Gott. Die Tür zu einer von Gott geformten und durch Lasten gereiften Persönlichkeit. Die Tür zu dem Erkennen, was im Letzten und Tiefsten vor allem zählt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen.